Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, bezüglich einem Artikel des ERF heißt es, in Afrika ist die Situation für verfolgte Christen extrem schwierig geworden. Viele dschihadistische Gruppen führen Krieg gegen die Christen dort und ihre Kirchen. In Burkina Faso zum Beispiel, einem Land, das neu auf dem Index ist, fahren dschihadistische Gruppierungen mit dem Motorrad zu den Kirchen. Dann sollen die Christen rauskommen und ihre Ausweise abgeben. Die Extremisten verbrennen alle Bibeln und töten die Pastoren und Gemeindeleiter. Diese Islamisten gehen auch von Haus zu Haus und fragen die Christen, ob sie zum Islam übertreten wollen. Wenn sie das nicht tun, wird die ganze Familie hingerichtet. Ähnliches passiert auch bei Straßensperren. In Nigeria sind Fulani-Hirten unterwegs, die christliche Dörfer überfallen. Hinsichtlich der Todesopfer sind sie 5-mal tödlicher als die islamistische Terrorgruppe Boko Haram. Überall dort, wo Korruption herrscht, haben Christen keinen Schutz. Geschwister, dieser Text zeigt uns, wie viel Unrecht auf dieser Welt geschieht, ohne dass Obrigkeiten sich in diese Gelegenheiten einmischen und so den essentiellen Schutz gewährleisten müssten. Und wenn dieser notwendige Schutz für die Christen ausbleibt, dann kann es für den einen oder den anderen so erscheinen, als wäre Gott nicht existent und Nachfolger des Herrn Jesu Christi total in Vergessenheit geraten. Doch unser heutiger Predigttext soll das Gegenteil beweisen. Aber bevor wir uns im Detail anschauen, lasst uns kurz besprechen, was wir zuvor gesehen haben. Das letzte Mal haben wir Offenbarung Kapitel 6, die Verse 1 bis 8 behandelt. Und da wurden die ersten 4 Siegel von dem würdigen Lamm geöffnet, welche mit dem Gericht Gottes assoziiert sind. In dem ersten Siegel haben wir das weiße Pferd sehen können, das für den Sieg steht. In dem zweiten Siegel wurde das feuerrote Pferd aufgezeigt, das den Frieden von der Erde nimmt, um das gegenseitige Schlachten zu bewirken. Beim dritten Siegel haben wir das schwarze Pferd beobachten können, das mit dem Hunger in Verbindung steht. Und das letzte und fahle Pferd war mit dem Plan der vorhergehenden 2 Siegel und den dazu addierenden 2 Katastrophen in Siegel 4 festzustellen, das den Tod herbeiführt. Zusätzlich haben wir betont, dass die Kombination des Urteils, das in Offenbarung Kapitel 6, Vers 8 beschrieben wird, ebenso im Alten Testament die gesamte Bandbreite von Gottes Urteil im Laufe der Geschichte gegen Menschen enthalten, wann immer sie ihm ungehorsam waren. Und die Zahl 4, die in den 4 Siegeln zum Ausdruck kommt, impliziert einen universellen Charakter. Und daher sind diese Angaben nicht wörtlich als auf eine bestimmte Hungersnot, einen Krieg oder eine Plage beschränkt zu interpretieren, sondern sind eine Repräsentation für allerlei Weh und für allerlei Zeiten. Und diese Bürden betreffen sowohl die Nationen, die zur Rechenschaft gezogen werden, als auch die Christen, wo die Wahren von den Falschen separiert werden. Das ist also die Ausgangslage, die es zu beachten gilt. So lasst uns nun den Predigttext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 6, die Verse 9 bis 11, wo es so lautet. Und als es das 5. Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Was hier auffällt, ist, dass die 4 lebendigen Wesen nicht mehr aufgezählt werden, welche die ersten 4 Siegel verkündet haben. Da tritt das Lamm in eine Erscheinung und es offenbart eine menschliche Antwort. Und zu dem Zeitpunkt, als das geschlachtete Lamm das fünfte Siegel öffnet, sieht Johannes unter dem Altar Seelen. Hier werden die Personen mit dem Wort Seelen gleichgesetzt, das im Griechischen mit Psychas wiedergegeben wird und diesen Aspekt beschreibt. Übrigens, das deutsche Wort Psyche leitet sich von dieser genannten Angabe ab. Man beachte, dass hier die Seelen der Gläubigen unter dem Altar keinen physischen Leib besitzen. Hier ist ausschließlich der immaterielle Teil gemeint, über den Gott nach dem Tod verfügt, egal ob Gläubiger oder Ungläubiger. Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 27 betont die Gewalt Gottes bezüglich dieser Macht auf diese Art und Weise. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Und man bedenke auch, dass der immaterielle Teil des Menschen nach der Tod nicht aufhört zu existieren und dass sie auch nicht aufhört, bewusst zu sein oder bis zu der Auferstehung zu schlafen. Das Gegenteil ist hier zu erkennen und so werden die Märtyrer als lebendig angesehen. Aber was ist mit unter dem Altar gemeint, da es im Himmel keinen buchstäblichen Altar gibt? Zudem geht es um hingeschlachtete Leute, die Johannes dort vernimmt. Und es ist auch interessant festzustellen, dass sie nicht auf dem Altar, sondern unter dem Altar zu vermerken sind. Wir sehen also eine Unterscheidung zu den üblichen Auftreten, die öfters in der Schrift vorkommen. In 1. Mose Kapitel 22, Vers 9 lesen wir das. Und als wir an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Hier wird es also auf dem Altar erwähnt und nicht wie in unserem Kasus haben. Wenn also in unserem Fall die Seelen unter dem Altar vorzufinden sind, zeigt es die unmittelbare Nähe Gottes zu den Gläubigen. Und hier sind eben die verherrlichten Heiligen angemessen zu finden. Und diese Tatsache wird dadurch verdeutlicht, dass der himmlische Altar derjenige ist, der vor dem Thron Gottes steht und vor dem die Gebete dargebracht werden. So wird es jedenfalls in Offenbarung Kapitel 8, Vers 3 aufgelistet. Und beachten wir auch, dass ihre Seelen sich in Sicherheit befinden, wo jetzt niemand ihnen mehr schaden kann. Auf Erden hatten sie allerlei Beschwerden gehabt, wo nur ihr Körper dem Tod preisgegeben werden konnte, aber nicht ihr Wesen, das nun in den Armen des Allerhöchsten ist. Diese Christen werden also als Opfer dargestellt. Jetzt können wir uns an dieser Stelle fragen, wer mit den geschlachteten Seelen gemeint ist. Bezieht sich das auf die Gläubigen, die ausschließlich umgebracht worden sind, oder auch auf Christen, die noch leben? Denn es gibt eine Diskussion darüber. Jetzt könnte man natürlich an dieser Stelle einen Einwand einbringen, dass es sich auf getötete Nachfolger Jesu handeln muss, da es das Werk bezeichnet. Wie kann man dann davon sprechen, dass es sich um Lebende handelt? Zugegeben ist das ein berechtigter Einspruch. Aber man sollte auch bedenken, dass die Heilige Schrift real anwesende Diener des Herrn als getötet beschreibt. Und um diese Argumentation zu stützen, ziehen wir Römer Kapitel 8, Vers 35 heran, wo es so ausgedrückt wird. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Nicht, dass es uns entgeht, Paulus wendet die genannte Bibelstelle genauso auf die existierenden Jünger Jesu an. Das heißt, dass auch Christen, die zum Beispiel der Bedrängnis ausgesetzt sind, so angesehen werden können. Wo es so eine metaphorische Bedeutung erhält. Und so würde es auch mit unserer Stelle in Einklang stehen, wenn man dies so berücksichtigt. Dies führt uns zu der zweiten Möglichkeit, dass mit den hingeschlachteten Seelen alle Gläubigen nach dem Tod gemeint sein können, da wir bereits festgestellt haben, dass auch auf Erden die Gemeindemitglieder in dieser Form betrachtet werden können. und so alle mit einschließt, die sich zu Christus bekennen und für ihn gelitten haben, in welcher Gestalt es auch immer stattgefunden hat. Zudem sehen wir in Vers 9, dass diese Gruppe um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen getötet worden sind. Beide Begriffe werden auch für den Schreiber Johannes in Offenbarung Kapitel 1, Vers 9 zur Sprache gebracht, der deswegen auf der Insel Patmos inhaftiert worden war, wo er wiederum mit den hingeschlachteten Seelen unter dem Altar, die auch bezüglich dieser Tatsachen in Verbindung steht. Und um des Wortes Gottes willen bezieht sich hier auf das bibeltreue Verständnis. Es ist das geoffenbarte Reden Gottes, das sich in seinem Sohn Jesus Christus bekannt gemacht hat. In 1. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13 sagt es Paulus so: Darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Was das Zeugnis anbelangt, so geht es hier um das griechische Substantiv Matura und es verifiziert eine autoritative Wahrheitserklärung. Es ist niemals eine bloße Meinung, sondern eine rechtlich ausreichende Bestätigung, die auf dem Charakter und den Zielen Gottes beruht. In 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 7 muss ein Ältester ein gutes Zeugnis von denen haben, die außerhalb der Gemeinde sind, damit er sich für dieses Amt qualifizieren kann. Und verpassen wir das nicht, dass diese Charakteristiken um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen der Grund waren, dass die Treuen niedergestreckt worden sind. In der griechischen Konstruktion wird es mit einer permanenten Haltung des Gläubigen wiedergegeben. Mit anderen Worten sind sie hingeschlachtet worden um des Wortes Gottes und des Zeugnisses willen, das sie immer und immer wieder hatten. Sie haben sich also dadurch ausgezeichnet, dass sie unnachgiebig und treu dem Herrn waren. Und wenn wir das auf die damalige römische Reich transferieren, wo der Kaiser die Führung hatte, so wurden genau diese Kategorie von Christen verfolgt und manche davon umgebracht. Und wenn jemand denkt, dass das ein Phänomen vergangener Zeit ist, dann hat er sich gewaltig getäuscht. Ein Bericht von Wikipedia verkündet Folgendes über die nicht allzu lange vergangene Zeit des Kommunismus. Im Zuge des Vorrückens der Roten Armee erlitten die seit Jahrhunderten christlichen geprägten Völker des Baltikums 1944-45, wie schon im russischen Bürgerkrieg 1919-20, eine Verfolgungswelle, die Millionen Menschen traf. Sie wurden direkt getötet oder administrativ deportiert. Diese Umsiedlungspolitik unter der Herrschaft des Stalinismus kam einer Massenvernichtung gleich. Sie speiste sich aus nationalrussischen, stalinistisch-ideologischen und imperialistischen Motiven. Und die reale Wahrheit ist, dass Christen überall auf der Welt auf unterschiedlichster Weise verfolgt und eventuell ermordet werden, wie wir es schon in der Einleitung sehen konnten. Auch im aktuellen Europa haben wahre Christen zu kämpfen, wenn sie sich gegen die gleichgeschlechtliche Ehe oder die Abtreibung aussprechen. Und so mit der vorhin genannten Bibelstelle aus Römer 8, 35, wo die Schlachtschafe jeden Tag geachtet werden, übereinstimmen. Und wenn wir uns noch an die 7 Briefe an die Gemeinden erinnern können, dann hat der Herr Jesus explizit aufgefordert, die Loyalität gegenüber ihm zu bewahren. Bei der Gemeinde in Smyrna hat der Herr beteuert, dass man getreu sein soll bis in den Tod, wovon manche 10 Tage lang Drangsal haben werden. Es ist daher entscheidend, dass wir so eine Stellung einnehmen, damit wir uns mit den Hingeschlachteten identifizieren können, die auf der gegenwärtigen Erde standhaft ausharren sollen, auch wenn es unsere ganze Existenz kostet. In Vers 10 sehen wir dann, wo diese Seelen mit lauter Stimme gerufen haben: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Man beachte, sie haben mit einer lauten Stimme gerufen. Warum? Es war ihnen ein ernstes Anliegen, dass Gott ihre Botschaft vernimmt, dass diese Sache nicht untergraben werden darf, damit der Allmächtige hört und sieht, wie viel Unrecht an ihnen praktiziert wurde. Und das wird aus dem Kontext sehr deutlich. Zudem erinnert uns das auch an den Mord an Abel, den Kain begangen hat, wo Gott ihm vorgetragen hat, dass das Blut seines Bruders schreit. In 1. Mose Kapitel 4, Vers 10 wird es so dargestellt. Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von dem Erdboden. Wohlgemerkt, sie sprechen Gott mit du Heiliger und Wahrhaftiger an. Dies führt uns zu unserem ersten Anwendungspunkt. Der Ruf nach gerechter Rache muss dem allmächtigen Gott dargebracht werden. Geschwister, wenn jemand in so einer Angelegenheit angesprochen werden sollte, dann er. Das griechische Wort für Heiliger ist Hagios und es vermittelt die grundlegende Heiligkeit Gottes, die sich in seinem Wesen auszeichnet. Sie beschreibt die Einzigartigkeit des Herrn, die sich in seinem Charakter reflektiert. Wir haben das schon in Offenbarung Kapitel 4 erlebt, wo die vier lebendigen Wesen heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige rufen und das unaufhörlich bei Tag und bei Nacht und so seine vollkommene Heiligkeit unterstreichen. Mit dem Wahrhaftigen ist das Echte, das Authentische, welches mit der ultimativen Realität übereinstimmt, gemeint. Es hebt das hervor, was in seiner Natur glaubwürdig ist. Es zeigt auch den starken Gegensatz zu dem, was Schattensymbol oder Fälschung ist. Jesaja 65, die Verse 15 bis 16, zeigt den Segen auf, der von dieser absoluten Quelle entspringt. Da steht es so. Seine Knechte aber wird er mit einem anderen Namen benennen, sodass, wenn er sich im Land segnen will, sich bei dem wahrhaftigen Gott segnen wird. Und übersehen wir das nicht, dass die zwei Bezeichnungen, der Heilige und der Wahrhaftige, im Kontext vom Gericht auftreten. Und wenn so einer bezeichnet werden kann, der diese Merkmale in vollständiger Perfektion besitzt, dann einzig und allein der Allmächtige selbst. Und wenn man Gott diesbezüglich adressiert, dann befindet man sich auch an der besten Adresse, da man weiß, dass Gott in seiner Essenz der richtige Ansprechpartner ist. In der Schrift heißt es auch, Fels, vollkommen ist sein Tun, ja all seine Wege sind gerecht, ein Gott der Treue und ohne Falsch. Gerecht und aufrichtig ist er. Und es ist eine interessante Wirklichkeit, denn auf Erden sollte jede Obrigkeit Gottes Charakter in seinen Entscheidungen widerspiegeln, was sehr oft nicht zur Geltung kommt. Wer ist denn auf Erden für diese Seelen eingetreten, als sie dem Schmach und dem Spott dieser Welt ausgesetzt waren? Wo waren ihre Verteidiger, die sie zur rechten Zeit gebraucht hätten? Wie konnte man so viel Unrecht an ihnen walten lassen, obwohl sie es nicht verdient hätten? Ja, das sind nicht nur Fragen, welche diese heiligen Herrschaften betroffen haben, sondern sie sind eine ständige Beschäftigung im Alltag, wenn Ungläubige die Diener des Herrn attackieren. Doch hier sind sie genau richtig, auch wenn sie auf diesem katastrophalen Globus ignoriert worden sind. Und es ist auch für uns eine große Ermutigung, dass wir zu jeder Zeit zu Gott kommen und unsere Plan ihm entgegenbringen können. Und wir dürfen Gewissheit haben, dass er unsere Gebete hört, wenn auch wir vorübergehend leiden müssen und niemand uns bei der Sache helfen möchte. Das klingt für Europäer vielleicht unvorstellbar, aber nicht für Leute aus einem anderen Kontinent. Ein brisanter Fall aus Pakistan erzählt Folgendes. Einige Jahre nach meiner Heirat mit Shafkat zogen wir nach Goria und mein Mann verdankt eine Arbeit. Im Juli 2013 stürmte die Polizei unser Haus und verhafteten meinen Mann und mich. Sie warfen uns Gotteslästerung vor. über die SIM-Karte unseres Handys sei eine SMS über den Propheten Mohammed verfasst worden. Die Nachricht war auf Englisch geschrieben, eine Sprache, die weder mein Mann noch ich sprechen oder lesen können. Im Gefängnis wurden wir gefoltert. Die Beamten sagten meinem Mann, dass sie mich vor seinen Augen vergewaltigen würden, wenn er die Tat nicht gestehen würde. Also tat er es, obwohl wir beide unschuldig waren. 8 Monate waren wir inhaftiert, als wir vom Gericht schuldig gesprochen und zum Tod verurteilt wurden. Unser Anwalt durfte sein Schlussplädoyer nicht zu Ende führen. Keiner von uns wurde angehört. Als ich das Todesurteil hörte, wurde ich ohnmächtig. Mein Mann und ich wurden nach der Verhandlung getrennt. Shafkat wurde in das Gefängnis von Faisalabad überführt, während ich in eine Todeszelle in Multan gebracht wurde. Meine Kinder konnten mich nur 2-mal im Jahr für knapp 1/2 Stunde besuchen. Auch für sie war es sehr schwer. Sie mussten ständig umziehen und sich verstecken. Islamisten hatten sie mit dem Tod bedroht, weil sie unsere Kinder waren. Jeden Tag habe ich geweint, weil ich nicht bei meinen Kindern sein konnte. Ich dachte ständig daran, dass mein Mann und ich eines Tages gehängt würden. Doch trotzdem verlor ich nie meinen Glauben. Ich betete jeden Tag und sang Psalmen und Hymnen. Das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Mehrmals wurde mir gesagt, wenn ich zum Islam konvertiere, könnte ich der Todesstrafe entgehen und würde eines Tages freigelassen. Ich habe immer Nein gesagt. Mittlerweile wurden weltweit Stimmen laut, die sich gegen unseren unfairen Prozess und unsere Verurteilung wandten. Sie beteten für unsere Freilassung und boten uns moralischen und geistlichen Beistand an. Und schließlich geschah es. Man ließ meinen Mann und mich frei. Doch konnten wir nicht mit unserer Familie in Pakistan bleiben, weil fanatische und extremistische Muslime darauf aus waren, uns zu töten, wenn wir in Pakistan blieben. Es ist zwar schön, dass sie freigelassen worden sind, aber die Täter sind nicht verurteilt worden, sodass ihr einziger Ausweg es ist, diese Thematik in Gottes Händen zu legen. Und das machen auch die hingeschlachteten Seelen in unserem Bibelabschnitt. Sie sagen dem Herrn, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Allerdings, wie kann es sein, dass Christen so einen bestimmten Wunsch äußern? Ist das nicht unchristlich? Hat nicht der Herr Jesus selbst in Matthäus Kapitel 5, Vers 44 gesagt, dass man seine Feinde segnen soll? Dagegen fordern diese Nichtlebenden Gericht und Rache und werden noch als Heilige deklariert. Das scheint für manche so zu klingen, als würden sie eine Armee von Gott fordern und dass er im Zuge dessen auf sie wie ein zerreißender Löwe losstirbt und sie in Stücke zerfleischt. Wie bringt man nun diese beiden Passagen in Einklang, sodass sie keinen Widerspruch ergeben? Der zweite Anwendungspunkt, den wir nun angehen, lautet: Der Ruf nach gerechter Rache ist ein Ausdruck Gottes selbst. Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es korrekt ist, dass man seine Feinde segnen soll, damit sie zur Vernunft kommen sollen. Andererseits ist das Rufen dieser Heiligen kein unbedachtes und emotionsgestörtes Verhalten, so wie wir das von Kleinkindern kennen, wenn ihnen etwas nicht wohlgefällig ist. Nein, bei uns hat es einen ganz anderen Sachverhalt. Denn ihr Schreien ist ein Ruf nach der Manifestation von Gottes Gerechtigkeit selbst, den übrigens Paulus ausdrückt, wenn er in Römer Kapitel 3, die Verse 25 bis 26 schreibt: Ihn hat Gott zum Sühneopfer bestimmt, das wirksam wird, durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Hier in der genannten Römerbriefstelle ist der Bezug auf das Werk Christi. Denn Gott wird generell in der Heiligen Schrift als ungerecht angesehen, wenn er die Sünder und diejenigen, die sein Volk rechtswidrig verfolgen und bestraft davon lässt. Und exakt um dieses Klagen geht es hier, weshalb Gott als der Heilige und Wahrhaftige betitelt wird, um seinen Standard der Wahrheit zu demonstrieren, indem er die Übeltäter zur Rechenschaft zieht. Er soll sie richten und sich an ihnen rächen. Das griechische Verb für rächen ist ekdikeo und es kann auch für Gerechtigkeit üben verwendet werden. Und hier in der Kombination mit dem Wort richten soll es den Gedanken vermitteln, dass auf Basis der Heiligkeit und Wahrhaftigkeit Gottes eine korrekte Feststellung evaluiert werden soll, um eine faire Vergeltung auszuüben. In ihrer Aussage spiegeln sie also Gottes Charakter wider. Und der Schrei wie lange taucht ebenso in Sacharja Kapitel 1, Vers 12 auf, der von den vier Gerichtsherren beantwortet wird, die hinausziehen. Und es verlangt hier Gottes Reaktion auf eine ungeheure Aktion. Wie lange noch, Herr, willst du es tolerieren? Wie lange noch dürfen diese Verbrecher dieser Welt ihr Übel betreiben? Wann wirst du endlich zur Tat schreien und dem Ganzen ein Ende bereiten? Zudem sehen wir hier eine Anspielung auf Psalm 79, Vers 10, was die Rache des Blutes betrifft. Schlagen wir auf und dort sehen wir, warum sollen die Heiden sagen, wo ist nun ihr Gott? Lasst unter den Heiden offenbar werden vor unseren Augen die Rache für das vergossene Blut deiner Knechte. Wir sehen eine Übereinstimmung mit dem Psalm, dass Johannes die gezielte Strafe an die Menschen, die auf der Erde wohnen, aufgreift, sodass Gott sie vernichten soll. Und wie wir bereits festgestellt haben, beschreiben die ersten vier Siegel nicht die Richter für eine gewisse Zeit, sondern sie erstrecken sich in der gesamten Zeit bis zum zweiten Kommen Christi, so dass auch das fünfte Siegel keine kleine Gruppe von Siegern aufzeigt, sondern alle umfasst, die zu ihnen gehören. Wir haben also eine figurative Sprache, wo etwas Wahres zum Ausdruck gebracht wird. Da es keine beständigen Heiligen im Himmel gibt, die tagtäglich nur an Rache denken und für das beten, aber sehr wohl ist es ein grundlegendes Prinzip, dass Gottes Gerichte Rache vollziehen muss. Des Weiteren sei an dieser Stelle betont, dass auch wir in diesem Sinne beten und uns so mit den hingeschlachteten Seelen gleichsetzen dürfen. Denn so fordern wir die Gerechtigkeit, die Gott ausmacht, und schützen so einen Ruf, seinen Ruf, dass er kein teilnahmloser Herrscher auf dem Thron ist, dem alles gleichgültig erscheint. Und Gott sei Dank ist Gott, wie er ist, und können uns so auf ihn berufen. Denn was machen die Personen, die tagtäglich Ungerechtigkeit erleiden und wo die zuständige Instanz nicht interveniert, so wie wir vorhin gesehen haben? Doch dieser Text zeigt uns, dass wenn die zugehörige Behörde nicht darauf reagieren sollte, es einen gibt, der mit brachialer Härte durchgreifen wird. Wir kommen daher zu unserem dritten und letzten Anwendungspunkt, der bekräftigt, der Ruf nach gerechter Rache wird zu gegebener Zeit vollstreckt werden. In Vers 11 heißt es, und jedem von ihnen wurden weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet werden, die auch wie sie getötet werden sollten. Zunächst einmal zeigt die Metapher der weißen Kleider, dass sie in Gottes Augen für rein befunden worden sind. Sie gehören zu den Überwindern, so wie es der Herr zu der Gemeinde in Smyrna gesagt hat. Wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. In der Welt haben sie zwar alles verloren, was ihr Blut gekostet hat, aber in der Ewigkeit haben sie viel Größeres empfangen, wo sie sich jetzt zur Ruhe sitzen können. Es hat für sie keine Rolle gespielt, dass ihnen alles genommen wurde. Auch hat es für sie keinen Unterschied ausgemacht, dass es ihr Leben gekostet hat, dass sie fest das Ziel im Blick hatten. Und diese Betrachtungsweise sollten wir stets im Auge behalten, sodass es auch uns als Motivation dient, bis zum Ende durchzuhalten. Schließlich ist ihnen gesagt worden, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten. Eine kleine Zeit kann in Gottes Augen eine bestimmte Zeitperiode bedeuten. Zum Beispiel heißt es in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 8, dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Doch es geht darum, dass die Heiligen im Himmel geduldig auf die Antwort Gottes auf ihre Bitte warten sollen. Sie sollen wissen, dass Gott ihr Rufen erhört und er seinen Stempel darauf gibt. Er hat sie nicht vergessen und kann nicht bei diesen Gräueln an seinen Kindern schweigen. Sie können ganz gewiss mit seiner Vergeltung rechnen, so wie wir es schon von anderen Passagen kennen, wo der Herr sein baldiges Kommen angekündigt hat. Und das wird hier auch bestätigt, und zwar so lange, bis ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet werden. Man beachte die Differenzierung zwischen Mitknechte und Brüdern. Denn in Matthäus Kapitel 28, Vers 31 taucht das Wort Mitknecht auf, wo er seinem Schuldner, der selbst Schulden hatte, um Geduld gebeten hat. Es beschreibt die Ebene einer gemeinsamen Identität und der gegenseitigen Verantwortung, das im Griechischen mit Syndolos angezeigt wird. Das Wort hebt daher sowohl Demut als auch Einheit, während das Wort Bruder Adelphoi in unserem Bezugsrahmen sich auf die geistliche Familie in Christus bezieht. Schon der Herr Jesus hat in Matthäus 12, Vers 50 gesagt, wer den Willen meines Vaters tut, der ist für mich mein Bruder. Die zwei Schilderungen zielen daher auf den gleichen Gedanken ab, dass man im selben Boot sitzt, da auch Christen nicht nur Brüder anderer Geschwister sind, sondern ebenso Mitknechte, die demselben Meister Christus dienen. Und wenn hier die Rede von dem Wort vollenden ist, dann steckt die Idee dahinter, dass Gott seine Handlung erfüllen wird, was noch fehlt. Man kann es auch als göttlich angeordnete Verständigkeit benennen. Ein Exemplar wäre, als Josef mit Maria und dem Kind nach Ägypten gehen musste, damit die vorausgegangene Prophetie vollendet wird. Und hier ist es bezogen auf die anderen Treuen, die auch den Tod erfahren werden. Vielleicht befindest du dich in einer Situation, wo das gerechte Gericht in deinem Leben noch nicht zu sehen ist. Aber du kannst dir schon heute diese wirklich autoritativen Worte merken. Noch eine kleine Zeit. Noch eine kleine Zeit. Und es wird ein verheerendes Desaster der Ungerechten geben, die immer wieder in der Geschichte untergegangen sind. Die Verfolger des alten römischen Reiches sind gezwungenermaßen gestürzt worden. Das Osmanische Reich, das Christen massakriert hat, ist in Schutt und Asche gelegt worden. Im Nationalsozialismus, wo es zwar keine systematische Christenverfolgung gegeben hat, aber sehr wohl eine Verfolgung von Geistlichen und Gläubigen, die aus biblischen Gründen gegen die Politik des Regimes protestiert haben. Auch dem wurde ein gewaltiger Schlag versetzt. Und das gleiche Szenario wiederholt sich auch heute vor unseren Augen, wo raffiniert ein antichristliches Reich aufgebaut wird und Christen sich in diesem Spannungsverhältnis befinden. Dennoch gilt auch hier, dass Gott seine Zusage erhalten wird. Doch nehmen wir uns auch in dieser Zeit die Worte Bonhoeffers zu Herzen, wenn er sagt, dreieiniger Gott, mein Schöpfer und mein Heiland, dir gehört dieser Tag. Meine Zeit steht in deinen Händen. Heiliger, barmherziger Gott, mein Schöpfer und mein Heiland, mein Richter und mein Retter, du kennst mich und alle meine Wege und Tun. Du hast und strafst das Böse in dieser und in jener Welt. Ohne Ansehen der Person. Du vergibst Sünden, dem, der dich aufrichtig darum bittet. Und du liebst das Gute und löst es auf dieser Erde mit getrostetem Gewissen und in der künftigen Welt mit der Krone der Gerechtigkeit. Vor dir denke ich an all die meinen. Herr, erbarme dich. Herr, was dieser Tag auch bringt. Dein Name sei gelobt. Ihr Lieben, wir sind nun mit dem 5. Siegel durch und das nächste Mal ziehen wir das 6. Siegel heran. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus. in alle Ewigkeit. Amen.